So, dann machen wir weiter. Also ich habe Ihnen jetzt die Musterlösung hochgeladen, finden Sie jetzt im Campus-System. Ja, hier unter Übungsblatt 1 Lösung. Und dann fangen wir mit dem nächsten Thema an. Nochmal kurz für die, die am Anfang nicht da waren, der Hinweis, die letzten 5 Folien aus dem Prozess und Thread-Skript, das machen wir nicht mehr. Ja, also die Folien 81 bis 85 aus dem Foliensatz A, die können Sie praktisch streichen. Ja, das nächste Thema, das wir behandeln, sind Interrupts. Wir haben über Interrupts schon mal kurz gesprochen im Zusammenhang mit diesem Zustand des Blockiertseins, ja, dass es irgendwie sowas wie ein Interrupt braucht, um das wieder aufzuheben. Da wollen wir heute und wahrscheinlich auch nächstes Mal dann im Detail drüber sprechen. Ja?
Welche Folie machen Sie?
Die ab 81. 81 bis Rest. Und dazu erstmal was zur Motivation. Ja, die Idee, überhaupt mit Interrupts zu arbeiten, kommt daher, dass es also gravierende Unterschiede gibt in der Geschwindigkeit, wenn Sie einen Festplattenzugriff haben, wenn Sie das vergleichen damit, wie schnell eine CPU-Instruktion abgearbeitet wird. Man kann so grob geschätzt sagen, das ist ein Faktor 1 Million. Ja, je nachdem, was jetzt genau Sie für eine Architektur haben, ist es vielleicht mal 100.000 oder 10 Millionen oder sowas, das spielt im Prinzip keine Rolle. Aus Sicht des Ablaufes von einer CPU-Instruktion ist einfach ein Plattenzugriff unglaublich langsam. Ja, das dauert Ewigkeiten. Und wenn man jetzt sich eine naive Methode vorstellen würde, wie man also in einem Prozess oder in einem Programm auf die Platte zum Beispiel zugreifen würde, ja, dann würde das so aussehen, wie hier in diesem Pseudo-Code dargestellt. Also Sie würden irgendwie zunächst ein bisschen irgendwas rechnen oder so. Ja, dann würden Sie irgendwie auf die Platte zugreifen wollen, schicken also eine Anfrage dahin. Und das wäre jetzt in einem Modell, wo also der Prozess dadurch nicht blockiert wird. Ja, Sie schicken die Anfrage dahin und würden dann abwarten, bis praktisch der Plattenzugriff erledigt ist. Das heißt, Sie machen im Prinzip eine kleine While-Schleife und testen immer wieder mal, ob inzwischen das Ergebnis vorliegt. Ja, wir nehmen an, dass es eine Möglichkeit gibt, von der Hardware irgendwie direkt eine Rückmeldung zu kriegen, wo sie sagt, ich bin noch beschäftigt oder ich bin fertig. Und wenn Sie das in so einer Schleife machen, dann heißt das natürlich, dass Sie ungefähr 1 Million Zeiteinheiten lang da drin stecken. Ja, also 1 Million CPU-Zyklen, das ist relativ lang. Und irgendwann kriegen Sie dann Ihre Antwort, ja, also Sie haben dann ein Ergebnis und dann wird vielleicht noch ein bisschen gerechnet und irgendwann ist das Programm fertig. Also das wäre ein naiver Ansatz und es würde natürlich heißen, dieses Programm belegt ungefähr 1 Million Zeiteinheiten lang die CPU. Wenn Sie jetzt noch andere Prozesse haben, die vielleicht irgendwas rechnen oder so, dann kann es schon sein, dass immer wieder mal hin und her geschaltet wird, dass auch ein anderer Prozess mal rechnet. Das heißt, dann würden Sie nicht die gesamte Wartezeit, wo Sie auf die Festplatte warten, die würden Sie nicht vollständig in diesem Prozess sinnlos verbrauchen, aber doch immerhin einen großen Teil. Und deswegen will man da irgendwie eine Alternative dazu haben. Und das, was wir jetzt in diesem naiven Ansatz gesehen haben, das nennt man Pollen oder Englisch Polling. Ja, dieses Polling, das ist praktisch sich die Information holen, ist das Gerät schon fertig mit seiner Aktivität. Und das ist einfach nur ein anderes Wort für genau das, was da in der While-Schleife zu sehen war. Also eine ständig wiederholte Abfrage des Gerätezustands, so lange bis ein gewünschter Zustand irgendwie eingetreten ist in dem Gerät. Ja, im Beispiel des Plattenzugriffs wäre eben der erwünschte Zustand, die Daten von der Festplatte sind in den Speicher übertragen worden und können jetzt verwendet werden. Und das heißt also, so ein typischer Zeitablauf, der würde eben so aussehen in diesem Beispielprogramm. Ganz am Anfang wird ganz kurz ein bisschen gerechnet, dann haben Sie eine ewig lange Polling-Phase, wo Sie immer wieder fragen, bist du schon fertig? Und ganz am Schluss, wenn es endlich erledigt ist, dann wird noch mal ein bisschen gerechnet und ein Großteil ist halt einfach sinnlos verbraucht worden. Und es wäre eben besser, wenn Sie das nicht tun, sondern die Wartezeit für irgendwas Vernünftiges nutzen, zum Beispiel ausschließlich andere Prozesse arbeiten lassen, die auch wirklich was zu tun haben. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht ganz viele Prozesse haben, die alle ab und zu mal eine I/O-Anfrage machen, also eben beispielsweise eine Plattenanfrage, dann kombiniert sich das Ganze natürlich auch. Ja, dann kann es sein, dass Sie mehrere Prozesse haben, die gerade auf ein I/O-Gerät warten und andere, die vielleicht rechnen können, aber gerade nicht drangenommen werden, weil gerade diese wartenden Prozesse praktisch sinnlos CPU-Zeit verbrauchen. Na, also das möchte man nicht und deswegen versucht man irgendwas alternativ zu tun, damit nicht dieses Polling passieren muss. Und da ist jetzt die Idee, dass man Folgendes macht, wenn also ein Prozess so eine I/O-Anfrage startet, dass man dann sofort sagt, es ist klar, diese I/O-Anfrage, die wird sehr viel Zeit verbrauchen und deswegen wird der Prozess jetzt schlafen gelegt, der wird blockiert und dann kann sofort irgendein anderer Prozess drangenommen werden und ausgeführt werden, der dann wirklich rechnet. Ja, das heißt, auch wenn Sie mehrere Prozesse haben, die irgendwelche I/O-Geschichten machen, die werden halt alle blockiert und das führt immer dazu, dass irgendwie ein Prozess ausgewählt werden kann, der nicht gerade auf ein I/O-Gerät wartet, sondern der wirklich irgendwelche Instruktionen, sinnvolle Instruktionen auf der CPU rechnet, also in seinem Programm weiterkommt. Das würde dann so aussehen, wenn wir das nur mit zwei Prozessen mal betrachten, dass Sie am Anfang diesen I/O-Request praktisch haben, also diese Aufforderung, irgendwas mit dem Gerät zu machen. Dann wird das Ding sofort blockiert, der Prozess. Es wird sofort ein zweiter drangenommen. In dem Fall ist es hier ein Prozess P2, wenn wir jetzt annehmen, dass wir nur diese beiden Prozesse im System haben. Und der könnte jetzt praktisch, wenn er nicht auch I/O machen will, könnte er durchgehend rechnen, ja, so lange, bis die I/O-Geschichte fertig ist. Ja?
Aber ich dachte, das geht vom Bereich aus direkt blockiert und switchen nicht.
Das machen wir auch nicht. Der ist ja aktiv. Der macht seinen I/O-Request. Das ist eine aktive Geschichte. Der ruft eine Funktion, ja, hol mir irgendwas von der Platte auf. Und in dem Moment, wo diese I/O-Anfrage halt ausgeführt wird, führt das dazu, dass der Prozess blockiert wird. Aber der ist vorher aktiv gewesen. Der hatte aktiv diese I/O-Anfrage gestartet und wechselt dann in den Zustand blockiert. Ja, und okay, also unmittelbar nachdem das passiert ist, kann das Betriebssystem praktisch einen neuen Prozess auswählen, der dann arbeiten darf, ist in dem Fall eben der P2. Der würde jetzt relativ lange rechnen, während diese I/O-Anfrage noch im Hintergrund von der Hardware praktisch ausgeführt wird. Und irgendwann ist das Ganze fertig, ja, und dann wollen wir, dass praktisch der Prozess 1 wieder reaktiviert wird, also dass er zunächst mal in den Zustand bereit irgendwie wechselt und dann auch drankommt und praktisch das Ergebnis von dieser I/O-Operation irgendwie auswerten kann, irgendwas damit machen kann, ja, und dann ist er halt schließlich fertig in unserem kleinen Beispiel. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt der Prozess das denn mit? Weil der ist ja jetzt nicht mehr aktiv. Der ist ja in den Zustand blockiert gewechselt, das heißt, der kann nicht mehr selber sowas wie dieses Polling machen. Der kann nicht fragen, ist das I/O-Zeug fertig, weil der überhaupt nicht mehr laufen kann. Und deswegen muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass das System darauf reagiert, dass diese I/O-Geschichte fertig ist. Ja, und das machen wir so, dass wir eben einen sogenannten Interrupt einführen. Und ein Interrupt kann also aus allen möglichen Quellen kommen. Wir werden nachher ein paar Beispiele dafür sehen. Der zentrale Punkt ist, dass in dem Moment, wo ein Interrupt auftritt, alles stehen und liegen gelassen wird, was gerade passiert. Also ein laufender Prozess zum Beispiel wird unterbrochen und das Betriebssystem kann gucken, was ist das für ein Interrupt und ja, was hat das für Konsequenzen, was muss ich jetzt damit machen. Und das machen wir einfach so, indem wir praktisch eine CPU etwas anpassen müssen, ja, wenn wir also ausgehen von einer CPU, die noch nicht mit Interrupts umgehen kann. Sie haben jetzt keine Einführung in Rechnerarchitektur oder sowas gehabt, das hatten wir, glaube ich, festgestellt. Innerhalb der CPU gibt es mehrere Bearbeitungsschritte. Ja, die CPU geht hin und um jetzt einen Befehl auszuführen, fängt sie an mit einer sogenannten Fetch-Phase. In der Fetch-Phase holt sie sich den nächsten Befehl aus dem Hauptspeicher. Dann kommt eine Decode-Phase. Das müssen Sie jetzt nicht alles merken, das erzähle ich nur kurz, um den Zusammenhang klar zu machen. In der Decode-Phase wird geguckt, was habe ich da für eine Instruktion geholt. Die Instruktion Partition besteht aus mehreren Bytes. Am Anfang die ersten ein, zwei Bytes oder so, die kodieren die Art von Befehl. Ja, zum Beispiel, dass es sich um eine Addition von zwei Registern handelt. Das wird vielleicht durch zwei ganz konkrete Bytes festgelegt und dann weiß die CPU, aha, ich soll irgendwas addieren. Und dann folgen Argumente in den folgenden Bytes, wo dann zum Beispiel draus zu lesen ist, den Inhalt vom dritten Register und den vom fünften Register in der CPU. Diese beiden Inhalte sollen addiert werden und vielleicht folgt noch ein Argument, wo steht, wo es hingeschrieben werden soll. Ja, das kann bei jeder CPU ganz unterschiedlich aussehen. Jedenfalls dieses Verstehen, was ist es überhaupt für eine Anweisung, das ist die Dekodierphase. Danach folgt eine Ausführungsphase. Ja, wo also der Befehl dann tatsächlich auch abgearbeitet wird. Und dann gibt's noch eine Write-Back-Phase, nennt man die, also wo Ergebnisse aus Berechnungen, wie eben eine Addition oder sowas, in irgendein Register zurückgeschrieben werden. Das ist nicht Teil der Berechnungsphase. Bei der Berechnung hat praktisch, wenn die zu Ende ist, die CPU irgendein Endergebnis im Kopf, ja, aber hat das noch nicht in ein Register geschrieben. Das passiert erst in der Write-Back-Phase. Man trennt das, weil man in modernen CPUs sowas wie Pipelining macht. Das heißt, es werden mehrere Instruktionen parallel ausgeführt, die sich jeweils in einer von diesen Phasen befinden können. Ja, deswegen, das ist einer der Gründe, warum aktuelle CPUs so schnell arbeiten können, wie sie es tun. Und normalerweise ist dann danach Schluss. Und wenn wir jetzt mit Interrupts arbeiten wollen, dann müssen wir praktisch eine zusätzliche Phase einführen, in der einfach nur geguckt wird, ist ein Interrupt aufgetreten. Und prinzipiell kann dieser Interrupt erkannt werden von der CPU darüber, dass der Prozessor praktisch einen Eingang hat, wo solche Interrupts als Signal einfach anliegen. Das heißt, er guckt einfach, habe ich da ein Signal, was bedeutet, es ist ein Interrupt da oder nicht. An diesen Eingang angeschlossen ist ein spezieller Interrupt-Controller, der praktisch aus verschiedenen Quellen kommende Interrupts bündelt und gemeinsam an die CPU weitergeben kann. Und vom Prinzip wäre es dann so, wenn Sie jetzt so einen Plattenzugriff ausgelöst haben und das ist fertig. Ja, das wissen Sie vielleicht, bei Festplattenzugriffen nutzt man ja diesen DMA-Modus, Direct Memory Access. Das heißt, im Hintergrund sorgt der Plattencontroller, der ist ja nicht Teil der CPU, sondern ein eigener Controller, der holt praktisch die Daten von der Festplatte, da spricht er direkt mit der Platte über den Anschluss halt, und das, was er ausgelesen hat, schreibt er direkt in den Hauptspeicher, weil er dank dieser DMA-Geschichte unmittelbar Zugriff auf das normale RAM vom PC hat. Ja, das heißt, dieses Schreiben der Speicherzellen mit den ausgelesenen Plattendaten, das findet unabhängig von der CPU statt. Die kriegt das gar nicht mit. Auf einmal hat sich irgendwie der Inhalt im Speicher verändert. Ja, das passiert, das läuft dann über den Speicherbus. Das kann also nicht zur selben Zeit auch ein Speicherzugriff durch die CPU stattfinden, aber das sind so kurze Zeiten, dass die stören sich da nicht wirklich gegenseitig. Irgendwann ist es jedenfalls fertig. Und dann löst der Controller, der Festplattencontroller löst jetzt einen Interrupt aus. Das heißt, der schickt irgendwie ein Signal an diesen Interrupt-Controller, der mit mehreren Geräten verbunden ist, mit mehreren Controllern, Timer, Baustein, was sie noch so haben. Und dieser Interrupt-Controller gibt jetzt ein Signal weiter an die CPU. Und da merkt jetzt die CPU, wenn sie gerade wieder eine Instruktion abgearbeitet hat, aha, es hat einen Interrupt gegeben. Ja, und an der Stelle wird dann praktisch das normal laufende Programm unterbrochen und dann geht es in die Bearbeitung von diesem Interrupt rein. Jetzt gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Dingen, die man alle unter dem Begriff Interrupt bündelt. Wir werden nicht alles davon ausführlich hier besprechen, wir werden nur Teile davon uns anschauen, aber ich möchte Ihnen zunächst mal einen kurzen Überblick geben. Und Sie sehen schon, wir haben hier ist auch dieser Tippfehler drin, asynchron, schreibt sich ohne O. Ja, also wir werden sehen, es gibt asynchrone Interrupts und synchrone Interrupts. Und was der Unterschied ist, werde ich jetzt gleich im Folgenden kurz erklären. Also das Erste und das, was wir hier meistens betrachten werden, das sind die durch I.O. entstehenden Interrupts. Also Eingabe-Ausgabe-Interrupts. Dafür ist eben der Plattenzugriff ein typisches Beispiel. Aber dasselbe haben Sie auch, wenn Sie ein Modem oder sowas in der Art an eine serielle Schnittstelle anschließen, ja, oder einen Scanner am USB Bus angeschlossen haben. Also alles, was irgendwie mit Geräten halt kommuniziert, das ist immer Eingabe-Ausgabe. Und ein solcher Interrupt wird als asynchron bezeichnet, weil der tritt dann auf, wenn halt ein Stück Hardware gerade meint, jetzt ist es Zeit, einen Interrupt zu erzeugen. Ja, was das System ansonsten gerade macht, weiß man nicht. Das kann sein, dass sie gerade in irgendeinem Prozess drin sind und der hat gerade zwei Register addiert. Es kann aber auch sein, dass sie gerade keinen Prozess aktiv haben, sondern das Betriebssystem gerade dabei ist, den nächsten Prozess auszuwählen, der laufen soll. Ja, es kann auch sein, dass es gerade irgendwelche Aufräumarbeiten macht. Es wäre auch denkbar, dass das System komplett abgeschmiert ist. Der Interrupt kommt trotzdem. Und das ist eben der Sinn von asynchron. Diese Art von Interrupt tritt auf, ohne dass man vorhersehen kann, wann das passiert. Ja, und in welchem Zustand das Betriebssystem gerade ist, was es gerade tut, das weiß man einfach nicht. Irgendwann macht es plopp und ein Interrupt ist da. Eine andere Variante von, oder eine andere Art von asynchronen Interrupts sind Timer-Interrupts. Ja, wir werden da später, wenn wir über Scheduler sprechen, nochmal darauf zurückkommen, dass es also wichtig ist für moderne Betriebssysteme, dass ihre CPU entweder eingebaut einen Timer hat oder ein separater Timer-Baustein irgendwie auf dem Mainboard sitzt und halt regelmäßige Timer-Impulse an die CPU geben kann. Wenn das tatsächlich auf dem Mainboard sitzt, dann wäre es auch wieder einfach nur ein I/O-Gerät. Ja, irgendwas, was halt über die normalen Kanäle in die CPU rein regelmäßig Interrupts auslöst. Und darüber können Sie sowas wie eine vernünftige Zeitsteuerung machen. Ja, weil ein Timer-Baustein ist im Prinzip etwas, einfach nur ein schwingender Quarz. Und jedes Mal, wenn eben eine bestimmte Anzahl von Schwingungen da vollführt worden ist, dann wird halt ein Interrupt erzeugt. Und den können Sie irgendwie verarbeiten und dadurch eine interne Systemzeit hochzählen. Ja, weil dieser Quarz halt relativ genau geht und dann weiß man einfach, wie viel Zeit vergangen ist. Und das ist eben auch asynchron, weil beim Timer weiß man zwar relativ genau, wann das passiert, aber Sie wissen immer noch nicht, was gerade im System los ist zu so einem Zeitpunkt. Das ist ja relativ willkürlich. Ja, der Wechsel zwischen irgendwelchen Prozessen und was da alles passiert, das muss nichts zu tun haben, damit wie die Sekunden vergehen. Eine andere Geschichte, die auch asynchron ist, sind Hardwarefehler. Das Beispiel Stromausfall ist nur im Zusammenhang mit einer USV sinnvoll und dann ist es eigentlich wieder ein eine normale I/O-Geschichte. Ja, also Stromausfall wäre sowas, wenn Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung haben und die merkt, es gibt einen Spannungsabfall, dass die dann sagt, Achtung, System ganz schnell runterfahren, weil ich habe nur ein bisschen Reststrom oder sowas. Der PC selber wird es in der Regel nicht merken. Also wenn Sie nicht eine USV haben, dann geht er halt einfach aus. Aber eine andere Art von Hardwarefehler ist etwa ein RAM-Paritätsfehler, ja, der auftritt, wenn Sie versuchen, auf Speicher zuzugreifen und dann festgestellt wird, dass die Daten nicht korrekt aus dem Speicher ausgelesen werden konnten. Also die Speicherbausteine haben alle praktisch redundante Teile, ja, wo Paritätsinformationen gespeichert werden und darüber kann man prüfen, zum Beispiel, ob das RAM in Ordnung ist. Ja. Weil nicht nur, sagen wir mal, man kann natürlich RAM auch testen, indem man einen Wert reinschreibt und wieder ausliest. Und wenn der ausgelesene Wert nicht mit dem reingeschriebenen übereinstimmt, dann weiß man auch, das ist nicht in Ordnung. Aber genauso kann man es auch erkennen, wenn es eben einen Paritätsfehler gibt, weil dann kann es sein, dass man zwar den richtigen Wert ausgelesen hat, aber wenn die Parität nicht passt, ist trotzdem was im RAM nicht in Ordnung. Also das sind so mögliche Hardwarefehler. Und im Gegensatz zu diesen ganzen asynchronen Interrupts sind die synchronen jetzt welche, die wir meistens als Software-Interrupts bezeichnen. Dafür gibt es dann ganz viele Namen, also man kennt die auch als Exceptions oder Traps. Und je nachdem, in was für einem Buch man jetzt nachliest, gibt es auch Leute, die sagen, das kann man nicht zusammenfassen. Ja, also so wie ich es hier geschrieben habe, Software-Interrupts, zu denen auch Exceptions und Traps gehören, gibt es auch den Standpunkt, das sind drei verschiedene Dinge oder mindestens zwei verschiedene oder so und das wird dann irgendwie aufgeteilt. Spielt aber letzten Endes keine Rolle, ob man das so oder so sieht. Für unsere Zwecke soll das alles dasselbe sein. Die Idee bei Software-Interrupts ist, das sind Dinge, die unmittelbar durch eine Anweisung verursacht werden, die gerade ausgeführt wird. Ja, und in dem Sinne sind sie synchron, denn sie treten zu einer ganz genau festgelegten Zeit auf. Nämlich dann, wenn die Anweisung, die gerade ausgeführt wird, in eine bestimmte Phase auf der CPU eintritt. Man weiß genau, wann das passieren wird, dass dieser Interrupt passiert. Beispiele, die man jetzt, also was man zum Beispiel als Exception meistens betrachtet, das ist sowas wie falscher Speicherzugriff. Und falsch heißt hier, dass sie zum Beispiel versuchen, auf Teile des Speichers zuzugreifen, wo sie nicht berechtigt sind, da was rauszulesen. Ja? Das wäre ein falscher Speicherzugriff, der von der CPU abgelehnt wird. Und wann das passiert, ist relativ klar. Sie haben halt wieder diese mehreren Phasen in der CPU und nach der Dekodierung, also Befehl wird gelesen, dann wird er dekodiert und dann ist ja klar, es handelt sich um einen Speicherzugriff, die Adresse ist auch schon aufgelöst worden und dann findet halt irgendwie intern in der CPU eine Berechnung statt, wo er erkennt, das darf ich nicht, ich darf diese Speicheradresse nicht lesen und genau in diesem Augenblick tritt praktisch eine Exception auf. Und das ist auch etwas, das irgendwie zu behandeln ist. Das Programm kann nicht einfach darüber hinweggehen und zum Beispiel eine Null zurückgeben oder sowas und dann weitermachen, sondern es muss hier irgendwie reagiert werden. Genauso Division durch Null, das ist auch so ein Ding, wenn Sie zwei Werte in zwei Register laden und dann so eine Divisionsoperation in der CPU ausführen wollen. Und wenn jetzt halt zufällig im Nenner eine Null steht, dann kann die CPU das halt nicht rechnen. Und das ist ein Fehler. Und auch da ist es so, dass dann praktisch eine Exception ausgelöst wird. Eine andere Variante ist eine unbekannte CPU-Instruktion. Warum könnte es sein, dass sowas auftritt? Was meinen Sie, unbekannte CPU-Instruktion? Ja, im Assembler sind wir ja immer, aber warum? Kann das sein? Ja. Genau, also im Wesentlichen hat es was damit zu tun, dass innerhalb der Intel-Schiene immer so eine Abwärtskompatibilität haben. Ja, also wenn ich ganz alten Code, der für einen 386er oder 286er oder sowas geschrieben wurde, habe, der läuft natürlich auch auf aktuellen Maschinen, damit man eben alte Software weiterverwenden kann. Aber andersrum, wenn Sie ein Programm haben, was vom Compiler optimiert übersetzt wurde, sodass es auf, sagen wir mal, besser als Pentium oder so, dass es da vernünftig drauf läuft, dann wird dieses Programm auf dem 386er nicht mehr funktionieren, weil es halt Instruktionen verwendet, die zwar der Pentium und besser kennt, aber der 386er kannte diese Instruktionen halt noch nicht. Und Sie können so ein Programm trotzdem starten. Ja, es wird nicht beim Start von einem Programm wird nicht geprüft, ist da irgendwas drin, was nicht läuft, sondern das Programm wird geladen und ausgeführt. Und wenn Sie irgendwann an so eine Stelle kommen, wo halt eine spezielle Pentium-Anweisung drin ist, die der 386er nicht kennt, dann verschluckt er sich und sagt unbekannte CPU-Instruktion. Und ich meine, das führt dann in der Regel zum Programmabbruch, weil was soll man da machen? Ne? Das ist kein Fehler, den man irgendwie beheben kann, wenn eine unbekannte Instruktion vorkommt. Aber auch das ist etwas, was dann als Interrupt, also einen Interrupt auslöst und wo das Betriebssystem dann praktisch sagen muss, was mache ich jetzt damit? Ne? Und das Betriebssystem entscheidet dann, der Prozess wird abgebrochen. Es könnte auch den Prozess weiterlaufen lassen und sagen, diese unbekannte Instruktion, die überspringe ich einfach und mache weiter. Das wäre aber nicht vernünftig, weil wenn die wirklich unbekannt ist, dann ist ja nicht mal klar, wie lang die eigentlich ist. Na, auf vielen CPU, ja?
Also jetzt diese Software-Interrupts, die sind, wenn jetzt irgendwie diese Interrupts über einen eigenen, also über den Seiteneingang quasi direkt an die CPU kommen, durch das Signal, dann könnte man ja doch diese Software-Interrupts, was weiß ich, Division durch 0 oder so, einen Prozessor einfach fügen. Dass man sagt, okay, man schickt jetzt einfach einen Interrupt nach dem nächsten hin und macht zu den, blockiert so die CPU für sämtliche andere Ausführungen. Also, oder ist das auch zeitgesteuert? Weil das ist jetzt irgendwie für mich so ein bisschen unklar. Also, dass dieser Interrupt quasi sofort, also dadurch eine höhere Priorität schon fast hat als die eigentlichen.
Ja, also diese Geschichte mit dem, wenn Sie jetzt sagen, ich schicke da zum Beispiel eine Division durch Null hin, dann ist ja die Frage, wer unterbricht da wen? Die Division durch Null macht ja der Prozess, der gerade ausgeführt wird. Ja, das heißt, der löst dann einen Interrupt aus, der tatsächlich ihn unterbricht auch. Also dieser Prozess wird unterbrochen und dann beendet. Ja, also ein Prozess, der jetzt absichtlich sowas wie viele Divisionen durch Null machen kann, der kommt gar nicht dazu, das ein zweites Mal zu machen, weil der nach dem ersten Mal schon beendet wird. Wenn Sie können das vielleicht hinkriegen, dass das irgendwie abgefangen wird oder sowas und Sie den weiterrechnen lassen, dann würde er aber wieder immer nur sich selber unterbrechen. Ja, also der kann nicht einen anderen Prozess unterbrechen, weil eine Division durch Null kann nur in dem gerade laufenden Prozess passieren. Also es kann nicht sein, dass er durch den Aufruf des Interrupts irgendeinen anderen Prozess unterbricht, weil es ist immer er selbst.
Achso, okay, alles klar. Das ja. War dann so das Verständnis. Ja. Der Interrupt, der geht tatsächlich nur auf den Prozess, also auf die prozesseigene Scheduling ein. Also nicht, dass ein anderer Prozess interrupt.
Ja, das ist wieder eine Frage, wie Sie das im Scheduler, wie Sie das handeln wollen, ob Sie die verbrauchte Zeit dem Prozess zuschlagen oder nicht. Es kann schon sein, dass das Gesamtsystem langsamer macht, aber wenn Sie eben typischerweise den Prozess beenden, dann ist kein Schaden entstanden, dann ist der Prozess halt weg. Ja. Also zu versuchen, durch Software-Interrupts das System auszubremsen, das wird nicht funktionieren. Ja, Sie können es nicht hinkriegen. Was Sie ja machen müssten, wäre, dass Sie also ständig Interrupts erzeugen, mit dem Ziel, dass eben nichts anderes mehr passieren kann. Aber es ist dann irgendwann die Zeit halt abgelaufen, dann kommt wieder ein anderer Prozess dran. Also entweder der Prozess geht sofort weg, weil er irgendwas gemacht hat, was überhaupt nicht behebbar ist, oder es ist vielleicht behebbar, aber dann wird das auch eine Weile dauern, bis der wieder drankommt. Ja, weil der wechselt. Sie können nicht davon ausgehen, dass nach dem Beenden der Interrupt-Behandlung der ursprüngliche Prozess wieder fortgesetzt wird. Es kann sein, dass dann ein anderer drankommt. Also das schauen wir uns gleich auch noch an. Der wesentliche Punkt ist für mich hier einfach nur, dass Sie unterscheiden können zwischen Dingen, die asynchron passieren und Dingen, die synchron passieren. Und asynchron kann man sich eben so vorstellen, einfach alles, was nicht irgendwie im Zusammenhang mit dem gerade laufenden Prozess und der dort gerade ausgeführten Anweisung im Programm steht, also wo es keinen Zusammenhang gibt, während bei synchronen Interrupts das, was da passiert, immer unmittelbar durch den Prozess verursacht worden ist. Ja, entweder absichtlich, also das ist etwas, was jetzt ja auch gar nicht drin ist, bei den Software-Interrupts sind auch alle Sprünge ins Betriebssystem dabei. Wenn Sie also sagen, ich will irgendeinen sogenannten System-Call aufrufen, zum Beispiel eine Funktion, um von der Platte zu lesen, das führt dann nachher erst zu irgendwie Hardware-Geschichten, aber zunächst mal ist es ein Systemaufruf, wo Sie ins Betriebssystem springen wollen und damit auch in den Kernel-Modus, in einen privilegierten Zustand. Und das macht man über sogenannte System Calls. Das sind die Traps. Ja, also das sind aber alles Dinge, die eben immer synchron sind, in dem Sinne, die passieren in dem Augenblick, wo eine verursachende Anweisung ausgeführt wird. Ja, was bringt uns das Ganze mit solchen Interrupts zu arbeiten? Wenn wir uns das wieder beim I/O-Zugriff angucken, dann ist der entscheidende Punkt einfach, dass es sehr effizient ist. Ja, also diese langen Wartezeiten, in denen Polling betrieben wird, wie wir das im naiven Ansatz gesehen haben, die fallen einfach komplett weg. Weil in dem Moment, wo Sie sagen, ich mache I/O, wird der Prozess sofort blockiert und dann kommen andere Prozesse dran und irgendwann, wenn das Ganze fertig ist, gibt es einen Interrupt. Dann, das werden wir dann sehen, wird ein Interrupt-Händler gestartet, also eine Behandlungsroutine, die halt erkennt, was für eine Art Interrupt ist es gewesen, und die sorgt dann letzten Endes dafür, dass dieser auslösende Prozess, ja, der das Ganze in Gang gebracht hat, dass der wieder in den Zustand bereit wechselt und dann irgendwann auch wieder ausgewählt wird und wieder läuft. Ja, und in der ganzen Zwischenzeit ist er nie drangekommen, sondern er ist durchgehend im Zustand blockiert gewesen, weil er eben warten musste, bis das Ganze fertig ist. Und der Interrupt sorgt eben dafür, dass nicht nur der Prozess sich nicht darum kümmern muss, ist es schon soweit, ist die I/O-Geschichte fertig, sondern auch das Betriebssystem muss sich nicht darum kümmern. Man könnte ja ansonsten die Idee haben, dieses Polling einfach zu verlagern in das Betriebssystem rein. Man könnte immer noch den Prozess blockieren ja, und sagen, das Betriebssystem guckt jetzt ständig, sind die Sachen schon fertig. Das wäre auch eine Verbesserung, weil das würde für alle Prozesse, die blockiert sind, gucken, sind die Sachen schon fertig. Und dann würde es halt sehen, irgendwas ist fertig geworden, welcher Prozess gehört dazu, den mache ich jetzt wieder bereit. Ja, das wäre immer noch eine Verbesserung, aber dann wäre das Betriebssystem halt damit beschäftigt, ständig zu fragen, die verschiedenen Geräte, wie geht's euch? Ja, seid ihr fertig mit den Aktionen? Und deswegen macht man nicht mal das, sondern auch das Betriebssystem ignoriert völlig, was im Hintergrund so an Hardware-Aktivitäten läuft. Und erst in dem Moment, wo jetzt ein Stück Hardware so ein Interrupt auslöst, dann ist es halt für das Betriebssystem das Signal, aha, hier ist irgendwas passiert, das gucke ich mir an. Und das wird dann ausgewertet und dann entscheidet es halt, aha, jetzt darf der bestimmte Prozess irgendwann dann weiterrechnen. Ja, also damit wird einfach sozusagen das Vergeuden von Rechenzeit wird vermieden. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, das ist aber mehr für den Entwickler jetzt interessant, die Programmierlogik wird in der Regel einfacher, wenn man nicht mit Polling arbeitet, sondern wenn man einfach mit Interrupts was macht. Weil sie schreiben ihr Programm einfach so, dass sie sagen, Zugriff auf die Hardware und danach geht es einfach weiter. Ja, also der Programmcode setzt einfach voraus, dass diese Funktion, die irgendwas mit der Hardware macht, dass die irgendwann zurückkehrt und einen Ergebniswert zurückgibt. Ja, und mehr muss man nicht machen. Wenn Sie also sowas wie Polling hätten, dann müssten Sie ja immer, wenn Sie irgendwas mit Hardware machen, müssten Sie immer so eine Schleife einbauen. Also bei jedem einzelnen Plattenzugriff zum Beispiel, wenn Sie aus einer Datei ein Byte lesen wollen, jedes Mal so eine Schleife, um zu gucken, ist das Byte schon da. Und das machen Sie einfach nicht, sondern Sie sagen einfach Read, ja, und dann kommt das Ergebnis halt raus. Und dass Sie als Prozess dann zwischendurch mal kurz unterbrochen werden, das interessiert Sie einfach nicht. Ja, da Sie wissen einfach, Sie vertrauen darauf, das Betriebssystem wird es regeln und mich irgendwann wieder aktivieren, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, Nachteil ist der Mehraufwand im Sinne von dieser zusätzlichen Phase im Instruktionszyklus der CPU. Das, was ich vorhin kurz erzählt habe, dass wir eben diese Abarbeitung einer einzelnen Instruktion in mehreren Phasen vornehmen innerhalb der CPU. Und da ist jetzt einfach eine Phase dazugekommen, weil praktisch nach jeder Befehlsausführung zunächst geguckt wird, ist ein Interrupt aufgetreten. Ja, das heißt, die Endlosschleife innerhalb der CPU, die ist ein Stück verlangsamt worden dadurch. Aber das Ganze gleicht sich mehr als aus, sodass also eine CPU, die halt mit Interrupts umgehen kann, dass die einfach besser ist. Ja, Sie können verschiedene Dinge einfach nicht vernünftig ohne Interrupts, können Sie einfach nicht vernünftig regeln. Ja. Okay. Wie sieht das Ganze jetzt im Detail aus? Was Sie hier links sehen, ist praktisch die Liste der Befehle einer Anwendung. Also das sollen jetzt alles CPU-Instruktionen sein, die von der CPU der Reihe nach abgearbeitet werden, wenn dieser Prozess gerade aktiv ist, diese Anwendung. Und wir gehen davon aus, dass hier also der Reihe nach irgendwelche Sachen abgearbeitet werden. Das soll jetzt einfach sequenziell runtergehen. Wir haben da keine Sprünge oder irgendwas drin. Soll übersichtlich und einfach sein. Und hier an dem Zeitpunkt wird praktisch begonnen, die ITE-Anweisung auszuführen. Und jetzt ist ein Interrupt aufgetreten. Und das führt dann dazu, dass es eben das Betriebssystem, nein, dass die Anwendung an der Stelle unterbrochen wird. Ja, also der Prozess wird jetzt zunächst nicht weiterrechnen, sondern stattdessen springt jetzt das System direkt zum Interrupt-Händler. Da ist jetzt die Frage, wie kann es das überhaupt machen? Also woher weiß die CPU, wenn der Interrupt kommt, wo sie jetzt hinspringen soll? Und dafür gibt es im Speicher eine Interrupt-Tabelle oder Interrupt-Händler-Tabelle. Ja, da stehen einfach für die verschiedenen Interrupt-Nummern, die es gibt. So, Sie können halt unterschiedliche Arten von Interrupts signalisieren über diesen Interrupt-Eingang der CPU. Und je nachdem, welche Nummer da jetzt signalisiert wird, wird also in der Tabelle der Ente-Eintrag praktisch genommen und da steht eine Adresse drin. Und diese Adresse, die da drin steht, das ist die Einsprungadresse in den Interrupt-Händler. Und da springt die CPU jetzt einfach hin. Ja, tatsächlich wird vorher noch diese aktuelle Instruktion I, die wird noch abgearbeitet. Ja, weil wenn Sie einmal begonnen haben mit einer Anweisung und Sie sehen ja hier von der Darstellung her, der Interrupt tritt auf, während die Anweisung I ausgeführt wird, ja, so in der Mitte zwischen I und I plus 1. Die wird also noch zu Ende bearbeitet, aber die I plus 1 schon nicht mehr. Und stattdessen soll der Interrupt-Händler drankommen. Und was jetzt passiert ist, dass vorher noch dieses I plus 1 auf den Stack geschrieben wird, auf einen systemweiten Stack, damit klar ist, irgendwann ist der Interrupt-Händler ja fertig, wohin man zurückspringen muss. Ja? Das merken wir uns also, das I plus 1 merken wir uns auf dem Stack. Das ist praktisch der nächste, die nächste Stelle, wo dann weitergearbeitet werden soll. Dann springen wir aber direkt in diesen Interrupt-Händler rein, ja, mit Hilfe von dieser Tabelle. Jetzt habe ich immer noch nur einen Teil eigentlich erklärt, weil die Tabelle gibt es irgendwo, aber woher weiß die CPU, wo die Tabelle ist? Ja, dafür gibt es ein Register. Also es gibt ein spezielles Register, das zeigt auf den Anfang der Tabelle, wo die ganzen Interrupt-Händler drinstehen. Das können Sie also auch verändern. Sie können anstatt zum Beispiel jetzt innerhalb von dieser Tabelle irgendwie die Sachen zu verändern, wenn Sie die Händler irgendwie austauschen wollen, können Sie einfach eine neue Tabelle anlegen als Betriebssystem. Und wenn die Tabelle vollständig ist und ja, also alles passt, dann ändern Sie einfach den Wert in diesem Interrupt-Tabellenregister. Und dann werden von da an die Sachen halt entsprechend auf die neuen Interrupt-Händler umgebogen. Ja, also der Interrupt-Händler, der läuft dann. Der macht irgendwelche Sachen, also reagiert halt auf den Interrupt. Und wenn er irgendwann fertig ist, dann gibt es einen speziellen Rücksprungbefehl, Return from Interrupt Handler. Ja, das ist sowas ähnliches wie Rücksprung aus einer Funktion, die Sie aufgerufen haben. Also die meisten Prozessoren haben so eine Anweisung Jump to Subroutine, ja, um eine Unterroutine aufzurufen. Und da kommt man zurück mit Return oder Return from Subroutine oder sowas. Auch eine Prozessorinstruktion. Und für die Interrupt-Händler, für den Rücksprung aus dem Interrupt-Händler gibt es eine spezielle Instruktion, die oft RTI oder sowas heißt, ja, also Return from Interrupt. Und die sorgt dann dafür, dass man dieses I plus 1, was man irgendwo auf den Stack gelegt hat, wieder ausliest. Und dann da an der Stelle das Ganze praktisch fortsetzt. Okay, auf der nächsten Folie ist im Wesentlichen nur nochmal beschrieben, was ich jetzt erzählt habe, mit einer Ergänzung. Sie können das Ganze auch so machen, dass nachdem der Interrupt-Händler bearbeitet wurde, praktisch sie in den Scheduler reinspringen. Über den Scheduler haben wir jetzt noch nicht gesprochen, jedenfalls nicht viel, aber das ist halt die Komponente, die immer wieder entscheidet, welcher Prozess laufen darf. Und das heißt, Sie können das Ganze auch so machen, dass nach der Abarbeitung eines Interrupts Sie immer den Scheduler aktivieren und der entscheidet dann, ob entweder der Prozess, der gerade unterbrochen wurde, ob der weitermachen darf oder ob Sie vielleicht einen anderen Prozess dran nehmen. Ja, häufig wird es so sein, dass ja, also es könnte davon abhängen, wie viel Zeit einfach vergangen ist in dem Prozess, der vorher gelaufen ist, ob der dann noch weiterarbeiten kann. Und es kann auch sein, dass der Interrupt als besonders wichtig erkannt wurde und man dann direkt den Prozess aktivieren will, der auf diesen Interrupt gewartet hat. Ja, also der praktisch blockiert war, dass der dann sofort der wechselt ja in den Bereitzustand, wenn das sich erledigt hat, und dann könnte der Scheduler entscheiden, ihn sofort dran zu nehmen, wenn das irgendein Systemprozess ist, der irgendwie wichtig ist. Ja.
Der Ablauf ist bei Realtime OS auch so wahrscheinlich, oder?
Also grundsätzlich gilt alles, was wir hier machen, auch für Realtime-Betriebssysteme, also auf dieser elementaren Ebene. Beim Realtime-Betriebssystem ist dann eher die Frage, wie genau arbeitet der Scheduler, was für Strategie setzt er um, was für Entscheidungen trifft er. Ja, aber vom Prinzip ist zunächst mal auch ein Realtime-Betriebssystem ein normales Betriebssystem und die Bearbeitung von Interrupts gehört auch dazu. Wo sich die Dinger unterscheiden, sind so Sachen wie, das werden wir jetzt gleich sehen, Sie können Interrupts auch sperren, also Sie können verhindern, dass bestimmte Interrupts überhaupt bearbeitet werden. Und da wird ein Realtime-System möglicherweise eine spezielle Auswahl einfach treffen, zu welchem Zeitpunkt Interrupts erlaubt sind und zu welchem nicht. Ich gehe einfach schon mal, ja, das kommt jetzt genau als nächster Punkt. Ja, also das ist nämlich die Frage, was machen wir denn, wenn mehrere Interrupts kurz nacheinander auftreten? Wenn die so weit auseinander sind, dass von dem ersten Interrupt die Behandlung schon abgearbeitet ist und wir wieder in einem Prozess drin sind und dann kommt der nächste Interrupt, dann ist das eigentlich keine Frage, dann passiert halt das, was wir schon gesehen haben. Jetzt könnte es aber sein, dass die Bearbeitung des Interrupts, also diese Interrupt-Händler-Routine, dass die noch aktiv ist. Die ist gerade dabei, den Interrupt zu bearbeiten. Und jetzt kommt schon der nächste. Ja, was machen wir dann? Wird dann dieser Interrupt-Händler unterbrochen und es startet der nächste Interrupt-Händler und der wird vielleicht nochmal unterbrochen und das kaskadiert irgendwie und wir sind so in der fünften oder sechsten Ebene von sich gegenseitig unterbrechenden Interrupt-Händlern. Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste Variante ist, dass man sagt, wenn ich dabei bin, einen Interrupt zu bearbeiten, dann dürfen keine anderen Interrupts kommen. Ich sperre praktisch in dem Moment, wo ich in den Händler reingehe, mache ich als erste Instruktion alle Interrupts sperren. Da gibt es auch wieder eine Prozessoranweisung dafür, die einfach sagt, hier Interrupts disablen. Und ja, wenn das passiert ist, dann kann das halt nicht auftreten. Dann ist es nicht möglich, dass während ein Interrupt-Händler läuft, ein weiterer kommt, weil der wird vom System einfach ignoriert. Sprich, dann gibt es keine Unterbrechung. Dann kann es sein, dass man sowas wie eine Interrupt-Warteschlange hat, wo man sich die Interrupts merkt, um sie dann danach auszuführen. Es kann aber auch sein, dass man die nicht hat. Das hängt von der CPU-Konstruktion ab, ob die sowas wie Interrupts puffern kann. Ja, um später noch darauf zu reagieren. Ja? Also der Interrupt Controller hat ja eigentlich nur die Aufgabe, die verschiedenen Quellen von Interrupts zu bündeln. Das ist praktisch das Interface, was die CPU zu den verschiedenen Geräten hat. Aber aus Sicht der CPU kommt alles von dem Interrupt-Controller. Und Sie können in der CPU sagen, stopp, keine Interrupts. Dann würde nichts mehr durchgehen. Tatsächlich machen Sie es ja, das ist hier der untere Punkt, Interrupt-Prioritäten, ja, dass Sie verschiedene Stufen von Interrupts haben, besprechen wir den Punkt hier unten direkt. Ja, also beim Prioritätenmodell ist jeder Interrupt mit einer bestimmten Priorität versehen und die hängt nur davon ab, welche Art von Interrupt das ist. Ja, Sie können nicht sagen, es gibt Platteninterrupts mit hoher und Platteninterrupts mit niedriger Priorität, sondern Sie haben eine starre Zuordnung, bestimmte Sachen sind halt Priorität 3 und andere sind Priorität 5 oder sowas. Und das Konzept da unten wäre eben, dass man sagt, wenn ich gerade in einer Interrupt-Behandlung bin und es kommt ein neuer Interrupt und dessen Priorität ist höher, also der ist wichtiger als das, was ich gerade bearbeite, dann will ich das unterbrechen und stattdessen den Interrupt-Händler für den wichtigeren Interrupt behandeln. Kommt nur irgendwas, was genauso wichtig wie ich selber bin oder sogar unwichtiger, dann wird es nicht durchgelassen. Ja? Und das ist praktisch ein Mittelweg zwischen dem, was ich am Anfang beschrieben habe, alles komplett sperren, und dem, was hier in der Mitte steht, dass man grundsätzlich immer Interrupts zulässt und sofort darauf reagiert. Ja, also diese beiden ersten Varianten, entweder alles sperren oder beliebige Interrupts immer sofort bearbeiten, die sind halt beide problematisch. Weil wenn Sie sämtliche Interrupts sperren, dann kann es sein, dass eben wichtige Dinge passieren und Sie verpassen das als System, können nicht mehr darauf reagieren. Ja, das wäre schlecht. Und andersrum, wenn Sie alles zulassen, dann kann es wirklich passieren, dass das System nicht mehr vernünftig arbeitet, weil permanent die Interrupt-Händler sich gegenseitig unterbrechen und keiner mehr wirklich fertig wird. Ja, also das wär auch nicht vernünftig, und was man eben meistens macht, ist, dass man eben mit verschiedenen Prioritäten arbeitet und dann einfach sagt, okay, das eine kann das andere unterbrechen, aber nicht andersrum. Ja, und okay, das wäre hier das Beispiel, wo wir ohne Prioritäten arbeiten und keine Unterbrechungen zugelassen sind. Ja, das heißt, in dem Fall wäre es so, dass also jeder Interrupt-Händler immer komplett zu Ende arbeiten kann. Das ist einfach nur die grafische Beschreibung nochmal von dem, was wir jetzt besprochen haben. Das heißt, Sie würden hier von der Zeit so durch eine Anwendung durchlaufen, dann tritt ein erster Interrupt auf, ja, dann springen Sie in den Händler rein und bearbeiten das. Und wenn jetzt in der Zwischenzeit ein weiterer Interrupt auftritt, dann wird trotzdem der Händler nicht unterbrochen. Dann geht es hier wieder zurück in die Anwendung. In dem Moment, wo Sie da wieder drin sind, sind Interrupts wieder zugelassen und dann können Sie praktisch direkt in den nächsten Händler reingehen und dann wird der abgearbeitet und dann geht es mit der Anwendung weiter. Ja. Aber egal, was für ein Modell mit unterbrechbar oder nicht wir hier machen, ein Interrupt wird gegenüber einem Prozess immer gewinnen. Ja, also wenn das System gerade dabei ist, ganz normalen Prozess abzuarbeiten, dann kommt ein Interrupt-Händler immer dran. Weil als normaler Prozess können Sie praktisch nicht sagen, ich sperre jetzt die Interrupts. Ja. Weil damit könnten Sie das ganze System praktisch zerschießen. Also das ist wieder, das Sperren der Interrupts ist eine privilegierte Operation, die nur das Betriebssystem selber ausführen kann. Und die andere Variante ist eben die, dass Sie sagen, wir haben Prioritäten, ignorieren Sie hier dieses größere Disk, was da drin steht. Platte und Disk ist irgendwie dasselbe. Ja, also Netzwerkkarte meinetwegen soll wichtiger sein als Platte. In dem Beispiel würde das bedeuten, wenn Sie gerade dabei sind, hier einen Interrupt von der Festplatte zu bearbeiten und jetzt kommt ein Interrupt von der Netzwerkkarte, dann würden Sie dafür den Plattenhändler unterbrechen und stattdessen in den Händler für die Netzwerkkarte reinspringen und das halt abarbeiten. Ja. Warum würde man sowas in der Art machen wollen? Die Idee dahinter ist, wenn Sie jetzt irgendeine Highspeed-Netzwerkkarte haben, die, keine Ahnung, irgendwie 10 Gigabit als Geschwindigkeit hat und da kommen permanent Daten rein, wenn Sie jetzt nicht dafür den Plattenhändler unterbrechen, dann könnte es sein, dass während der Plattenhändler noch zu Ende arbeitet, die Netzwerkkarte so viele neue Daten reingekriegt hat, dass sie einen internen Puffer vollgeschrieben hat. Ja, und so vollgeschrieben hat, dass weitere Daten dann einfach verloren werden. Das heißt, wenn dann irgendwann diese Plattengeschichte hier fertig wäre und endlich der Netzwerkkarten-Interrupt-Händler drankommt, dann kann er zwar noch irgendwas aus diesem Puffer praktisch rausholen, aber letzten Endes nicht mehr alles. Und dann ist einfach irgendwas verloren gegangen. Also die Prioritäten richten sich einfach danach, wie wichtig ist es irgendwo Informationen abzugreifen, um sie dem System zuzuführen. Ja, das kann man sich so als Idee vorstellen. Bei der Platte ist es relativ egal, weil die teilt ja nur mit, ich bin fertig mit irgendwas und diese Information geht nicht verloren. Also die bleibt halt da. Ja, was jetzt ein wichtiges Konzept im Zusammenhang mit den Interrupts ist die Unterscheidung zwischen sogenannten CPU-lastigen und I/O-lastigen Prozessen. Und die Dinger sind genau das, was ihre Namen auch so als direkte Interpretation irgendwie nahelegen. Also ein CPU-lastiger Prozess ist einfach einer, der überwiegend wirklich irgendwas rechnet. Ja, also der den Großteil seiner Zeit mit irgendwelchen Rechenoperationen, also arithmetischen und logischen Operationen in der CPU verbringt und relativ wenig I/O-Geschichten durchführt. Und das heißt, wenn man dem zugucken würde, wenn der alleine auf dem System laufen würde, dann würde man sehen, ja, der hat lange Rechenphasen und dann macht er mal irgendwann I/O. Das dauert dann natürlich eine Weile, ja, aber wenn das fertig ist, dann macht er wieder eine sehr lange Rechenphase und irgendwann wieder I/O. Ja, aber wenn man nur auf die Anzahl der Instruktionen guckt, gibt es praktisch kaum I/O-Instruktionen und dafür unglaublich viele CPU-Instruktionen, ja, also Rechenbefehle. Und im Gegensatz dazu der I/O-lastige Prozess, das ist einer, der halt überwiegend I/O-Geschichten macht und dann vergleichsweise wenige Rechenbefehle dazwischen hat. Ja, also was könnte sowas sein? Ein Beispiel für einen CPU-lastigen Prozess wäre etwas, wo Sie so ein Problem aus den Naturwissenschaften haben, ja, ein großes Gleichungssystem, Differentialgleichungssystem oder sowas. Und da lesen Sie am Anfang mal die Bedingungen ein, ja, damit sie die im Speicher stehen haben, also ja, die Gleichungen im Prinzip. Das machen sie mit einem einzigen Zugriff auf die Platte, weil das vielleicht übersichtlich ist, sie da nur ein, zwei Blöcke Daten lesen müssen. Und dann sind sie vielleicht minutenlang mit Rechnen beschäftigt und am Ende schreiben sie die Ergebnisse, die sie ausgerechnet haben, schreiben sie wieder zurück. Aber in der Zwischenzeit haben sie nur praktisch mit dem Hauptspeicher gearbeitet und mit Registern und keine Zugriffe auf I/O-Geräte gehabt. Das wäre typisch für CPU-lastig und ein I/O-lastiger Prozess, das wäre zum Beispiel sowas wie so ein Filterprogramm aus der Unix-Welt, ja, was also irgendwelche Textzeilen aus einer Datei liest und irgendwas damit macht und in eine andere Datei dann ein Ergebnis reinschreibt. Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Datei sortieren lassen und das sortierte Ergebnis irgendwo hinschreiben, das würde ja praktisch fast nur aus Lese- und Schreibvorgängen bestehen und zwischendurch ein paar einfache Vergleichsoperationen oder sowas. Aber überwiegend wäre es I/O-lastig. Und wir machen diese Unterscheidung, weil wir gleich sehen werden, dass es für das Gesamtsystem am besten ist, wenn wir eine gute Mischung aus beiden haben. Also beide Arten von Prozessen, wenn die beide auf dem System vertreten sind. Weil wenn Sie nur CPU-lastige Prozesse haben, dann konkurrieren die natürlich um die CPU. Ja, und gut, da passiert dann nicht viel. Jeder Prozess muss halt ja, damit leben, dass er nur relativ langsam arbeiten kann, weil es so viele andere CPU-lastige gibt. Wenn Sie andersrum fast nur I/O-lastige Prozesse haben, dann heißt das, dass das ganze System ja überwiegend damit beschäftigt ist, darauf zu warten, dass irgendwelche Plattenzugriffe fertig werden. Ja, und das heißt, es wird oft der Fall sein, dass die CPU gerade nicht rechnet, weil es keinen einzigen Prozess gibt, der bereit ist, ja, der also ausführbar ist, weil die alle blockiert sind. Und ja, dieses Zusammenspiel jetzt von den Interrupts, über die wir gesprochen haben, und die Möglichkeit, überhaupt Multitasking zu machen, das bringt jetzt einiges, weil wir durch Multitasking jetzt hingehen können und während I/O-lastige Prozesse halt gerade blockiert sind, einfach CPU-lastige laufen lassen können. Ja, das Ganze gilt natürlich auch allgemein, also auch wenn Sie dieses I/O-lastig und CPU-lastig weglassen, ist der Satz natürlich immer noch richtig. Beim Multitasking können Sie immer dann, wenn gerade ein Prozess auf irgendein Ereignis wartet, können Sie halt einen anderen laufen lassen. Aber richtig gut funktioniert es eben nur, wenn Sie eine Mischung aus I/O und CPU-lastigen haben. Denn Sie brauchen ja für diese Lücke, die jetzt entsteht, ja, während der I/O-Prozess halt blockiert ist, brauchen Sie ja irgendwas, was Sie in die Lücke reinstecken können. Und das haben Sie eben nur, wenn es auch sowas wie CPU-lastige Prozesse gibt. Ansonsten wird es nur ab und zu funktionieren, aber nicht immer. Und ja, das ist der letzte Punkt eben hier. Optimale Performance kriegen Sie, wenn Sie eine gute Mischung haben. Und hier schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ich hoffe, dass das einigermaßen lesbar ist. Ja, was wir hier haben, sind jetzt vier Prozesse und hier diese kleinen Kästchen, das ist immer eine Zeiteinheit. Und was hier dargestellt ist, hier oben praktisch für die ersten vier Prozesse, ist, wie die Laufzeit von jedem einzelnen Prozess aussehen würde, wenn er die CPU für sich alleine hätte. Ja, das Ganze entspricht jetzt oder ist relativ fern von der Wirklichkeit, weil Sie sehen hier, hier wird zwei Zeiteinheiten gerechnet und dann haben wir hier fünf Kästchen. Diese Kästchen mit dem I drin, das bedeutet, der Prozess ist gerade durch I/O blockiert. Also der hat eine I/O-Operation angestoßen und es dauert jetzt fünf Zeiteinheiten, bis die fertig ist. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, der Unterschied, Größenunterschied ist ungefähr Faktor 1 Million. Das heißt, statt fünf solchen I-Kästchen müsste ich 1 Million solche Kästchen dahin malen. Das kriege ich natürlich nicht irgendwie sichtbar auf eine Folie. Ja, aber das Prinzip bleibt auch dann gleich, wenn wir annehmen, dass I/O-Operationen sozusagen rasend schnell bearbeitet werden und nur 5-mal oder 10-mal so lang wie eine normale CPU-Instruktion brauchen. Und es ist ja auch nur für Festplattenzugriffe wirklich dieser riesige Faktor. Es gibt andere I/O-Geschichten, die schneller sind. Wenn Sie mit der Netzwerkkarte sprechen, machen Sie auch I/O, aber das dauert nicht so lange, wie wenn Sie mit der Festplatte sprechen wollen. Ja. Gut, also das soll praktisch sagen, eben 2, 5, 2, 5, 2, das wäre so der Zyklus für den ersten Prozess. Und da er hier überwiegend I.O.-Wartezeit hat, kann man sagen, das ist ein I.O.-lastiger Prozess. Darunter sind jetzt drei Prozesse, die CPU-lastig sind. Ja, im Vergleich dazu. Der zweite und der vierte, also der blaue und der gelbe, die machen überhaupt keinen I.O., die rechnen nur. Und der CPU-lastige, der hat hier hinten noch eine kurze Phase, wo er mal einmal I.O. macht, aber er ist damit immer noch mehrheitlich CPU-lastig. Ja, und wenn man jetzt schaut, wie das Ganze ausgeführt wird, mit Hilfe von Interrupts, dann würde das eben so laufen. Das greift jetzt ein bisschen voraus. Round Robin brauche ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, weil wir noch nicht darüber gesprochen haben. Das ist eine spezielle Scheduling-Technik, die im Prinzip davon ausgeht, jeder Prozess, der drankommt, bekommt immer ein festes Zeitquantum. Solange darf er rechnen. Wenn er vorher fertig ist, also indem er zum Beispiel beendet wird, dann ist auch gut, dann kommt der nächste dran. Ansonsten darf er genau sein Zeitquantum aufbrauchen, dann wird er unterbrochen und es kommt der nächste Prozess in der Warteschlange dran. Na, und der Unterbrochene wird hinten wieder eingereiht. Das kriegen wir dann nochmal, sprechen wir ausführlich drüber, wenn wir über Scheduler reden. Aber nur so jetzt zum Verständnis eben, hier in dem Fall soll dieses Zeitquantum 15 Zeiteinheiten sein, das heißt also ein Prozess darf 15 Einheiten lang rechnen. Und jetzt wollen wir schauen, was passiert. Wir nehmen an, dass die in dieser Reihenfolge irgendwie am Anfang auch sortiert sind, P1, P2, P3, P4. Und es geht also los mit dem ersten Prozess. Der rechnet jetzt diese ersten zwei Zeiteinheiten, die man hier sehen kann. Er hätte bis zu 15 Zeit. Ja, an der Stelle kommt aber diese I.O.-Operation, die er anstößt. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir machen kein Polling oder sowas, wir lassen den nicht warten, sondern der wird sofort unterbrochen dadurch. Und es wird der nächste Prozess aktiviert, der bereit ist. Ja, der Prozess P2, der ist bereit, weil der hat ja überhaupt keine I.O.-Geschichten. Das heißt, der darf jetzt rechnen, und zwar 15 Zeiteinheiten lang. Ja, das kann man jetzt nicht gut erkennen, aber das geht halt hier von 3 bis irgendwie 17, 18 oder sowas. Und in der Zwischenzeit läuft praktisch diese I.O.-Phase von dem grünen Prozess. Ja, das dauert 5 Zeiteinheiten, und nach diesen 5 Zeiteinheiten ist die I.O.-Geschichte fertig, es wird ein Interrupt ausgelöst. Und der Interrupt-Händler, das ist jetzt nicht eingezeichnet, dass der auch natürlich ein bisschen Zeit verbraucht, der Interrupt-Händler bearbeitet diese I.O.-Geschichte und sagt, am Ende der grüne Prozess ist wieder bereit. Und damit wird der grüne in eine Warteschlange wieder eingereiht. Also der steht jetzt praktisch hinter dem gelben. Hinter dem gelben. Ja, also jetzt kann der Blaue in der Zwischenzeit halt weiterarbeiten. Nach 15 Einheiten wird er unterbrochen. Dann kommt der Rote dran, der ist der Nächste in der Reihenfolge. Der hat in seinen ersten 15 Einheiten noch keine I.O.-Geschichte drin, also kann er die auch voll abarbeiten. Ja, wird nicht vorher unterbrochen. Dann kommt der Gelbe, der kann auch alle 15 rechnen, weil der ja gar kein I.O. macht. Und jetzt kommt der Grüne wieder dran. Und der hat jetzt wieder zwei Einheiten, die er rechnen kann, und dann kommt wieder eine I.O.-Phase und er wird wieder unterbrochen und jetzt geht das Spiel so weiter. Das läuft dasselbe nochmal genauso ab, es kommt der Blaue erst dran, der kann wieder komplett durch. Der Rote, der hat ja hier oben noch eine I.O.-Phase, das heißt, der kriegt diesmal nur drei Einheiten und dann wird er wieder unterbrochen, weil eben die I.O.-Geschichte beginnt. Und so dröselt sich das Ganze jetzt auf, bis am Ende die Prozesse alle fertig gerechnet haben. Und was wir jetzt dann machen werden, wenn wir uns irgendwann die Scheduler anschauen, wir werden fragen, ob das ein faires Modell ist. Aus Sicht von dem roten, aus Sicht von dem grünen Prozess zum Beispiel. Wenn man sich mal anschaut, der hat eigentlich nur 16, der würde nur 16 Zeiteinheiten brauchen, wenn er alleine laufen würde. Ja, tatsächlich ist er am Ende fertig zum Zeitpunkt hier unten 83 oder sowas, ja, oder 84. Also der ist relativ am Schluss fertig, weil die anderen ihn immer wieder überholt haben. Weil der hat immer nur seine zwei Einheiten gerechnet und dann sehr, sehr lange warten müssen. Länger, viel länger als diese I.O.-Phase eigentlich gelaufen ist. Ja, und das ist eine Frage, ob man das nicht irgendwie anders machen kann, sodass es dem Grünen gegenüber ein bisschen fairer ist. Ja, und mit solchen Fragen werden wir uns dann auch beschäftigen, weil man könnte ja zum Beispiel hingehen und sagen, hier, wenn diese I/O-Phase unterbrochen ist, ob man dann nicht irgendwie sagt, den nehmen wir als nächstes dran oder sowas. Ja, also da wird es verschiedene Möglichkeiten geben, wo man halt ein System in die eine oder in die andere Richtung optimieren kann, dass entweder die CPU-lastigen besser behandelt werden oder die I/O-lastigen besser oder irgendwas dazwischen. Okay, das ist erstmal an Theorie zu Interrupts gewesen. Wir schauen uns jetzt kurz an, wie das Ganze bei Linux gehandhabt wird. Zunächst mal können Sie in der Shell sich anzeigen lassen, was es für Interrupts gibt, prinzipiell, also was für Interrupts überhaupt auftreten können und wie oft die schon aufgetreten sind. Ja, das kriegen Sie raus, wenn Sie sich diese Pseudodatei /proc/interrupts anzeigen lassen. Und dann sehen Sie hier irgendwelche Geräte, die prinzipiell Interrupts auslösen können. Und Sie sehen die Interrupt-Nummern, die hier verwendet werden. Das sind hier in dem Fall alles Nummern zwischen 0 und 14. Prinzipiell kann auf einer Intel-Architektur können Interrupt-Nummern zwischen 0 und 255 verwendet werden, weil halt dieser Eingang, auf dem man die Interrupt-Nummer mitteilen kann, ist halt 8-bittig auf einer Intel-Architektur. Und Sie sehen, es gibt Sachen, die treten sehr häufig auf. Das ist hier der Timer-Baustein, also der erzeugt sehr viele Interrupts. Und dann gibt es andere Sachen, die vergleichsweise selten passieren. Fragen Sie mich jetzt nicht bei allen Dingen, was das ist. Also hier Nvidia, das ist irgendwas von der Grafikkarte. OHCI 1394, das ist Dings. Wie sagt man? Firewire, genau. Ja. Hat man heute nicht mehr so oft, weil seit USB 2 und USB 3 eigentlich viele das nicht mehr machen. Ich glaube, selbst die Macs haben teilweise nicht mehr alle einen Firewire-Anschluss, oder? Ja, haben die alle noch Firewire? Ja, es gibt dieses Firewire 800, aber... ja. Bitte?
Aber die wird bei jedem Reboot neu geschrieben, oder diese Datei?
Das ist keine... deswegen habe ich gesagt, eine Pseudodatei. Die ist nicht wirklich als Datei auf der Platte vorhanden. Ja, das würden Sie nicht wollen, dass Sie jedes Mal eine Datei reinschreiben, wenn sich was an den Interrupts ändert, weil das würde ja auch wieder einen Interrupt, also einen Plattenzugriff auslösen. Das ist... dieses ganze Zeug unterhalb von PROC ist ein virtuelles Dateisystem, was Ihnen einfach nur die Möglichkeit gibt, auf irgendwelche systeminternen Werte zuzugreifen. Sie finden zum Beispiel in PROC für jeden Prozess ein Unterverzeichnis, was die als Namen die Prozess-ID hat. Sobald Sie also einen neuen Prozess erzeugen, indem Sie ein Programm starten, entsteht in diesem virtuellen Ordner ein neues Unterverzeichnis, ja, aber das entspricht nichts, was irgendwie auf der Platte ist, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, mit den Methoden, mit denen man normale Dateien behandelt, auf diese Sachen zuzugreifen. Ja, ich kann zum Beispiel auch sowas machen wie ich kann zum Beispiel sagen cat proc version und dann kriege ich eine Information darüber, welcher Linux-Kernel gerade läuft. Aber das ist nichts, was irgendwo in der Datei wirklich steht. Ja, wenn ich nach in das Verzeichnis proc reingucke, dann ja, so sehe ich gar nichts. Machen wir es mal groß. Ja, dann sehe ich, hier ist ein ganzer Haufen von Zeug drin. Logs, Load Average und so weiter. K-Core ist es, das komplette Kernel Memory. Wenn Sie sich das anschauen, was das für eine Größe hat, das ist hier ein Gigabyte. Ja, weil diese virtuelle Maschine ein Gigabyte Hauptspeicher hat. Was haben wir noch? Ja, und oben sind halt diese Ordner mit den Prozessen und dann kann man auch reingucken und zum Beispiel sagen cat proc 51, was weiß ich, 5451 und dann gibt es hier genau CVD, nee, natürlich nicht, stat kann man mal ausgeben. Ja, und dann kommt jetzt irgendwas, was nicht wirklich lesbar ist, weil es eine Aneinanderkettung von Zahlen ist. Aber es gibt andere Programme, wie zum Beispiel das PS-Tool, was da reinguckt und diese Zahlen dann auswertet und daraus eine Prozessliste macht. Wenn Sie also hingehen und Sie können das PROC auch aushängen mit UMA und PROC. Na, akzeptiert er jetzt nicht, weil irgendwas das gerade benutzt. Aber prinzipiell können Sie das aushängen, dann ist das Verzeichnis PROC nicht mehr da, dann funktioniert PS nicht mehr. Ja, dann können Sie sich keine Prozessliste mehr anzeigen lassen, weil der benutzt dieses PROC-Verzeichnis. Und genau, also diese ganzen Sachen, die in PROC leben, das sind nicht wirklich Dateien, aber Sie können sie halt so benutzen. Sie können so tun, als ob es Dateien sind, Sie können es zum Lesen, teilweise auch zum Schreiben öffnen. Ja, wenn Sie zum Beispiel bestimmte Sleep-Zustände des Betriebssystems aktivieren wollen, also dieses Suspend to Disk oder sowas, da gibt es irgendwo in PROC auch eine Datei und da können Sie einfach was reinschreiben und dann hält das System an, weil es das entsprechend auswertet. Ja, es kann auch sein, dass diese Datei jetzt nicht mehr unter PROC, sondern unter SYS liegt. SYS ist auch so ein Ordner, also /SYS. Die Sachen, die da drin leben, das sind auch nicht wirklich Dateien, sondern das ist ein weiteres Interface, um direkt mit dem Betriebssystem sprechen zu können. Ja. Aber wie gesagt, die verschiedenen Sachen lösen also unterschiedlich viele Interrupts aus. Und hier in dem Beispiel sieht man ein System, was nur einen CPU-Kern hat. Und dann werden diese Interrupts natürlich alle von diesem Kern behandelt. Auf der nächsten Folie sehen Sie ein Beispiel, wo es vier CPU-Kerne gibt. Und da kann man sehen, dass alle CPUs für die Behandlung von den Interrupts zuständig sind, aber unterschiedlich häufig da ausgewählt wurden. Fragen Sie mich jetzt nicht, nach welchem Schema diese Zuordnung passiert, dass mal der eine CPU-Kern und mal der andere das macht und warum das teilweise relativ ausgeglichen ist und teilweise nicht. Also wenn man zum Beispiel hier diesen Eintrag nimmt, Local Timer Interrupts, das sind ungefähr gleich große Zahlen, während hier bei dem Interrupt Nummer 1 fast alle an die CPU 0 gegangen sind. Ja, also das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber entscheidend ist, über diese Pseudodatei kriegen Sie auch auf einem Multicore- oder Multiprozessorsystem kriegen Sie auch raus, wie häufig die Interrupts aufgetreten sind und welche CPU wie viele davon bearbeitet hat.
Ja. Also eine Sache ist mit Java, wenn man da irgendwie einen sehr CPU-lastigen Prozess startet, also irgendwelche Arrays mit gefüllt, dann ist es so, dass wirklich nur eine CPU von den Threads benutzt wird und die ist halt voll ausgelastet, während die anderen CPUs rumeilen.
Ja gut, das ist ja Parallelprogrammierung mit mehreren Threads und die Frage, wie die Threads auf die CPUs verteilt werden können und ob sie es überhaupt können. Wenn die nicht verteilt werden, heißt das, dass das Java irgendwie nicht multithreaded ist, genau, und es nicht verteilen kann. Ja, aber hier sind wir ja bei Interrupts. Und die Interrupts sind etwas, was praktisch von der Hardware kommt und zunächst mal nichts damit zu tun hat, was für Prozesse oder Threads gerade aktiv sind. Ja, also zum Beispiel was nehmen wir? Ich muss das hier anschauen. Ja, also zum Beispiel hier die Zeile, wo Nvidia drin steht. Ja, das ist wieder die Grafikkarte, die halt auch Interrupts auslösen kann. Und da sehen Sie, das ist jetzt auch völlig ungleichmäßig verteilt. Fast alle Interrupts sind auf CPU 0 gegangen und nur ein paar hundert auf die anderen CPUs. Warum es jetzt diese Verteilung da gibt, das kann ich jetzt einfach nicht sagen. Ja, ist auch nicht, ist jetzt auch für unsere Zwecke nicht weiter relevant. Prinzipiell ist es so, dass bei Linux das Betriebssystem auf allen CPU-Kernen läuft. Das heißt, potenziell kann auch auf jedem dieser Kerne ein Interrupt-Handler ausgeführt werden. Und für jeden Interrupt, der auftritt, wollen Sie natürlich, dass nur einmal der Händler dafür läuft. Also Sie wollen nicht, dass alle vier CPU-Kerne gleichzeitig sagen, jetzt mache ich die Interrupt-Behandlung für diesen gerade aufgetretenen Interrupt. Ja, was ich mir als Erklärung jetzt so spontan denken könnte, wäre, dass es eine Priorität gibt, die CPU 0 zu unterbrechen und nur wenn die gerade schon beschäftigt ist mit einer Interrupt-Behandlung, dass man dann eine andere nimmt. Und weil das relativ selten auftritt, ja, dass deswegen die anderen CPUs vergleichsweise selten dabei sind. Aber das ist jetzt nur eine Theorie von mir, das müsste man irgendwo nachlesen, um es rauszufinden. Ja. Aber mir ging es nur darum, eigentlich anhand dieser Beispielfolie, dass Sie sehen, dass es überhaupt dieses Konzept gibt. Die Interrupt-Behandlung kann eben auf verschiedenen CPU-Kernen laufen.
Ja, ist da diesen Befehl, den Sie eingeben, der funktioniert jetzt auf jeden Fall, das muss er nicht. Ich denke, war so ein Fehler, dass der Befehl nicht gut.
Also ich habe zwei, das ist mal probiert, das andere ging da auch.
Also es muss Proc sein und Sie brauchen ein Leerzeichen nach dem Cat. Sie haben das Leerzeichen nicht.
Ah, das ist wichtig.
Okay. Ja. Also in der Shell müssen Kommandoname und Argumente immer durch Leerzeichen getrennt sein. Das ist nicht wie in der DOS-Shell, wo man die teilweise aneinander schreiben darf. Ja? Also ich glaube, wenn Sie sowas wie eine DOS-Shell haben, dann dürfen Sie sowas schreiben wie dir C-Doppelpunkt oder sowas. Ja? Oder dir Backslash, um das Hauptverzeichnis anzuzeigen. Das geht unter Linux nicht.
Aber findet es auch.
Bitte?
Findet es trotzdem
nicht? Das muss da sein. Cat slash proc slash interrupts.
Cat slash proc slash.
Warum haben Sie da ein Dollarzeichen am Anfang?
Das ist ja noch gesagt. Ach nee, weil es ein Paragraph oder was?
Nee, das Dollarzeichen ist der Prompt. Das ist der Prompt, der bei Ihnen ein Größerzeichen ist.
Wie jetzt?
Bei Ihnen ist es ein Größer. Fangen Sie einfach an mit Cat.
Ja.
Und dann den Rest.
Das ist schon das da.
Okay. Ja, ja.
Okay, alles klar.
Das Dollarzeichen ist da, was bei Ihnen das Größerzeichen ist. Sie haben einen anderen Prompt.
Den haben Sie mir reingebaut. Ich habe hier nichts gemacht.
Okay.
Ciao. Schöne Ostern.
Ja.
So.
Die Frage ist jetzt, wie läuft das Ganze bei Linux innen drin ab? Also es gibt diese Interrupt Request Line, das ist praktisch dieser Eingang, über den die CPU in der Lage ist, diese Interrupts entgegenzunehmen. Und wir haben schon gesagt, es gibt prinzipiell die Interrupt-Händler, die dann abhängig von der Nummer, die da praktisch mitgeteilt wurde, aufgerufen werden. Und wenn es sich um irgendwas handelt, was jetzt mit irgendwelchen Geräten, zum Beispiel mit einer Grafikkarte oder sowas zu tun hat, dann ist das Teil des Gerätetreibers. Also wenn ein Gerätetreiber installiert wird, unter Linux hat das meistens die Form eines Kernel-Moduls, ja, dann wird der auch automatisch eine Interrupt-Service-Routine verankern. Und das ist in der Regel eine normale C-Funktion, ja, die halt kompiliert ist, also jetzt als ausführbarer Code irgendwo liegt, und dann wird die Einsprungadresse wird dann mitgeteilt. Das Ganze läuft auch noch in einem speziellen Kontext, da werden wir auch noch ausführlicher drüber sprechen, sogenannter Interrupt-Kontext. Mit Kontext ist immer gemeint, welche Speicherbereiche kann ich gerade benutzen. Es gibt Prozesskontext, da sehe ich praktisch nur das, was an Speicher zum Prozess gehört. Also die unmittelbaren Variablen und so weiter, Stack und dieses ganze andere Zeug, was einem Prozess gehört, und ansonsten sehe ich nichts. Dann gibt es einen übergreifenden Kontext, wo ich praktisch im Betriebssystem bin und theoretisch in jeden Prozess reingucken kann, aber auch in das Betriebssystem selber, da auch Dinge verändern kann. Und es gibt auch noch einen speziellen Interrupt-Kontext. Ja, das kriegen wir nochmal gleich etwas ausführlicher. Interessant ist jetzt, dass man die eigentliche Interrupt-Behandlung bei Linux in zwei Teile unterteilt. Eine sogenannte Top-Half und eine Bottom-Half. Und die Idee dabei ist folgende. Sie haben manchmal das Problem, dass die Behandlung eines Interrupts sehr aufwendig ist. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt dieses Modell, dass man eben Interrupts sperrt, zumindest die eine geringere oder gleiche Priorität haben. Und Sie wollen eigentlich aus einer Interrupt-Behandlung immer so schnell wie möglich zurückkehren. Ja, also um eben alle Interrupts wieder freigeben zu können, damit, wenn neue Interrupts auftreten, sofort in die entsprechenden Interrupt-Händler reingesprungen werden kann. Und wenn Sie jetzt einen Interrupt-Händler haben, wo irgendwelche sehr komplexen Dinge passieren müssen, weil zum Beispiel der Interrupt auftritt, nachdem irgendwelche großen Datenmengen von irgendeinem Gerät in den Speicher übertragen wurden, und im Rahmen der Interrupt-Behandlung müssen Sie jetzt diese ja, diese ganze Speicherinformation müssen Sie anschauen und Entscheidungen treffen. Weil das zum Beispiel, das sind vielleicht Netzwerkpakete, die sind gerade über die Netzwerkhardware, über die Karte reingekommen und Sie müssen jetzt diese Pakete inspizieren und dann irgendwie entscheiden, was damit passieren soll. Zum Beispiel die direkt weiterschicken, weil die gar nicht für Sie gedacht sind oder verwerfen, sowas in der Art. Und das könnte relativ teuer sein, sowas zu machen. Trotzdem ist der Interrupt-Händler irgendwie der natürliche Punkt, ja, wo das passieren soll, weil sie wollen nicht, dass das irgendwie die Anwendungsebene oder sowas erreicht. Da gehört es nicht hin. Das ist Teil des Treibers, das zu verwerfen. Ja. Und was will man jetzt machen? Wenn sie das komplett bearbeiten, dann vergeht sehr viel Zeit und in der Zwischenzeit treten halt weitere Interrupts auf und sie können nicht darauf reagieren, weil die gesperrt sind. Deswegen geht man hin und unterteilt die Interrupt-Behandlung einfach in zwei Teile. Es gibt zunächst mal eine Top-Half, also die obere Hälfte. Das ist der eigentliche Interrupt-Händler, der, wenn der Interrupt auftritt, sofort aufgerufen wird. Und der macht die Sachen, die zeitkritisch sind. In der Regel will so ein Hardware-Gerät will eine Rückmeldung kriegen, dass der Interrupt erkannt und bearbeitet wurde. Das kann es zum Beispiel machen. Das gibt über irgendeinen Ausgang oder so einfach ein Signal an die Hardware, ich habe da einen Interrupt, ich mache da gerade irgendwas mit. Und also die Sachen, die wirklich sofort passieren müssen, zum Beispiel aus irgendeiner Speicherzelle auch einen Wert rauslesen und erstmal irgendwo hinsichern, ja, der nämlich beim nächsten Mal wieder überschrieben wird. Das wäre auch was sofort passieren muss, weil wenn ich damit zu lange warte, dann ist der Wert vielleicht schon wieder weg, den ich auslesen soll. Das wäre zum Beispiel für Echtzeitsysteme ein wichtiger Punkt, wenn ich irgendwelche Messwerte geliefert kriege und ich darf keinen einzigen davon verpassen. Dann wäre das Erste, was so ein Interrupt-Händler macht, einfach diesen Wert schnell lesen und irgendwo puffern, ja, irgendwo zwischenspeichern im RAM, damit in dieses Feld wieder was Neues reingeschrieben werden kann. Also das würden wir alles in der Top-Half machen. Und die ganzen Sachen, die jetzt mehr so ja, organisatorisch, verwaltungsmäßig ablaufen, die nicht sofort passieren müssen, die packen wir in eine zweite Hälfte, die wir Bottom-Half, also untere Hälfte nennen. Und die wird erst später gestartet. Und diese Bottom-Half, die können Sie sich jetzt vorstellen als sowas Ähnliches wie einen Prozess, aber wichtiger als ein Prozess, also mit einer höheren Priorität. Ja, das heißt, der normale Ablauf wird sein, unmittelbar nach der Top-Half kommt die Bottom-Half, ja, kommt eigentlich direkt hinterher, es sei denn, es hat einen weiteren Interrupt gegeben. Ja. Wenn kein neuer Interrupt aufgetreten ist, dann ist diese Konstruktion aus Top-Half und Bottom-Half im Grunde genau wie vorher, wie in einem nicht aufgeteilten Interrupt-Händler. Es werden alle Dinge, die wirklich für die Behandlung von diesem einen Interrupt zuständig oder nötig sind, die werden sofort alle gemacht. Für den Fall, dass aber während der Behandlung ein weiterer Interrupt aufgetreten ist, dann wird praktisch nur die Top-Half von dem ersten bearbeitet. In der Zeit sind ja die Interrupts gesperrt und erst, oder wenn das abgearbeitet ist, dann kommt direkt der nächste Interrupt-Händler mit dessen Top-Half dran. Ja, also nur die Top-Halves werden dann praktisch mit höchster Priorität bearbeitet und erst wenn die alle weg sind und es keine mehr gibt, dann werden diese ganzen Bottom-Halves irgendwie noch nachbearbeitet. Ja, damit kann man sicherstellen, dass die wichtigen Sachen, ja, im Prinzip sofort erledigt werden und nur die Sachen, die nicht ganz so dringend sind, dass die ein bisschen aufgeschoben werden. Und um das Ganze etwas einordnen zu können, jetzt nochmal den Überblick über, oder was heißt nochmal jetzt den Überblick über verschiedene Kontexte, die es gibt. Also die Frage, in welchem Zustand letzten Endes die CPU gerade ist und auf was für Speicherbereiche Zugriff besteht. Das Einfachste, was man haben kann, ist der, oder das Klassischste, ist der User-Kontext. Das ist immer dann, wenn Software normal ausgeführt wird und gerade keine Systemroutinen benutzt. Also wenn Sie zum Beispiel gerade eine Addition von zwei Registern oder sowas durchführen, dann sind Sie im User-Kontext. In diesem Kontext sind Sie auch unterbrechbar. Das heißt eben, wenn es zum Beispiel zu einem Interrupt kommt, dann wird dieses Programm unterbrochen. Ja, was auch immer es gerade tut, wird unterbrochen und dann startet der Interrupt-Händler. Und welche Art von Interrupt, das ist jetzt egal, es kann immer unterbrochen werden. Die einzige Möglichkeit, wie Sie hier irgendwas Betriebssystemmäßiges machen können, ist, dass Sie einen von diesen sogenannten System Calls aufrufen, also ein direkter Sprung ins Betriebssystem. Das wird auch dann wieder so ein Software-Interrupt auslösen und dann verlassen Sie den User-Kontext. Ja. Und Sie landen dann im Prozesskontext. Das Gemeinsame oder die Gemeinsamkeit von User- und Prozesskontext ist, dass die sich beide auf ein bestimmtes Programm, auf einen bestimmten Prozess beziehen. Also unmittelbar nach diesem Umschalten vom User-Kontext in den Prozesskontext haben sie immer noch Zugriff auf den Speicher des Prozesses, haben aber zusätzlich den Kernel-Speicher noch dabei. Ja, das heißt, das ist eigentlich ein sehr angenehmer Modus, weil sie haben die Datenstrukturen des Betriebssystems. Sie sind jetzt praktisch privilegiert und Sie haben auch noch die Datenstrukturen vom Prozess. Das brauchen Sie zum Beispiel, wenn Sie sowas machen wollen wie von der Platte lesen. Ja, von der Platte lesen ist ein System Call, also auf unterster Ebene ist es ein System Call, weil Sie, ja, wenn Sie mit der Hardware sprechen wollen, müssen Sie was Privilegiertes tun. Das können Sie als normaler Prozess nicht, das kann nur das Betriebssystem. Also müssen Sie in das System reinwechseln. Aber wenn irgendwann die Daten dann fertig gelesen sind, dann müssen die ja in eine Variable oder in ein Feld oder was auch immer reingeschrieben werden, was zu Ihrem Prozess gehört. Das kann ja nicht einfach irgendwo im Speicher liegen, sondern das muss ja einen Rückgabewert haben und irgendein Array mit Daten halt füllen, ja, mit den Bytes, die Sie aus der Platte gelesen haben. Und diese Daten, die sind ja Teil vom Prozess. Deswegen brauchen Sie also Zugriff auf die Daten, die zum Prozess gehören. Ja, also das ist der einzige Modus, wo Sie zwischen Kernel und Prozessspeicher Daten hin und her schreiben können. Deswegen braucht man das für diese System Calls, weil man da eben typischerweise irgendwas auch zurückgeben will an den eigentlichen Prozess. Dann gibt es als dritten Punkt einen Kernel-Kontext. Da sind Sie nur im Kernel und können nicht zwischen dem Betriebssystem und irgendeinem Prozess hin und her schalten oder Daten hin und her kopieren, weil es in diesem Modus keinen aktiven, aktuellen Prozess gibt. Ja, das wäre zum Beispiel immer dann, wenn Sie sowas wie zum Beispiel den Scheduler aufrufen. Ja, wenn Sie sagen, jetzt wird hin und her geschaltet zwischen verschiedenen Prozessen. In dem Augenblick gibt es keinen aktiven Prozess. Also kann man auch nicht sagen, es gibt hier irgendeinen Speicherbereich von irgendeinem aktiven Prozess. Das ist einfach nicht vorhanden, diese Information. Ja, da ist dann praktisch nur das Betriebssystem sichtbar. Und als letzten Punkt gibt es eben noch einen speziellen Interrupt-Kontext. Und der wird immer benutzt, wenn gerade ein Software- oder ein Hardware-Interrupt abgearbeitet wird. Und das ist auch nochmal wieder ein Spezialding, weil eben zum Beispiel im Interrupt-Kontext nur diese Top-Half ausgeführt wird und diese Bottom-Half. Ja. Ah ja, genau. Die Bottom Half läuft auch in diesem Interrupt-Kontext. Ja, das sehen wir jetzt gleich auf einer der folgenden Folien. Also es ist nicht ganz leicht, die Sachen irgendwie auseinanderzuhalten, weil ständig zwischen den verschiedenen Kontexten hin und her geschaltet wird, abhängig davon, was gerade passiert. Also es wirft mich jetzt auch gerade etwas aus der ganzen Sache raus. Ich glaube auch, dass wir in den verbleibenden 3 Minuten das nicht mehr komplett durchkriegen, weil die nächsten 3 Folien, die gehören zusammen. Es hat keinen Sinn, dass ich Ihnen die einzelnen zeige. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal diese Folien nochmal besprechen und dann noch die 3 dahinter und dann haben wir einen ganz guten Überblick darüber. Ich will nur nochmal sagen an der Stelle, dass eben diese Bottom Half praktisch, das ist so der elegante Trick in den Linux-Versionen, ja, dass das als so etwas Ähnliches wie ein Prozess behandelt wird, ohne ein Prozess zu sein. Weil ein Prozess ist etwas, was der Scheduler irgendwie aktiviert und sagt, jetzt darf dieser Prozess rechnen, jetzt darf der andere rechnen. Und diese Bottom-Halves, also diese Reste von Interrupt-Behandlung, die sind insofern ähnlich, als dass es davon mehrere geben kann und auch irgendeine Art von Scheduling passieren muss, ja, wo man sagt, jetzt wird erst die eine Bottom Half fertig gemacht und dann wird die andere Bottom Half fertig gemacht. Ja, aber es macht eben nicht der Scheduler, sondern man könnte sagen eine Art Interrupt Scheduler auf einer etwas anderen Ebene. Ja, gut, und da sprechen wir dann nächstes Mal nochmal drüber. Dann schönes Wochenende und frohe Ostern.